gibt das Tanzfrei, das Tanzfrei, das Tanzfrei.
Stoppen, rock them, rock them.
Gibt das Tanzfrei, das
Tanzfrei. Ai, 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 ai,
one time.
Gibt das Tanzfrei,
schock it.
Ai, 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 ai,
let it known.
Gibt das Tanzfrei,
this is what I call.
Eieiei, fast 20 Jahre ist es her, dass der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele genau das lautstark gefordert hat, gebt das handfrei, und Stefan Raab damals eine Reggae-Nummer drumrum gestrickt hat. Die Debatte war damals schon in etwa so alt wie die Menschheit und viel verändert hat sich seither irgendwie auch nicht, bis gestern. Denn, stellt sich raus, wir diskutieren heute in dieser Sendung ein ganz schön aktuelles Thema. Die Ampelparteien haben sich darauf geeinigt, Cannabiskonsum in die Legalität zu holen. Offiziell gesagt oder verlautbart haben die das noch nicht, aber es mehren sich die Agenturmeldungen und die Belege dazu. Wenn das passieren würde, beträfe das eine Menge Menschen. Etwa 3 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig Cannabis. Nimmt man die Ab- und Zu-Konsumenten noch mit rein, sind wir sogar bei etwa 12 Millionen. In Berlin allein konsumieren fast 400.000 Menschen mindestens einmal im Jahr Cannabis, also mehr als ein Zehntel der Stadtbevölkerung. Dabei, notabene, ist der Besitz, ist der Handel, ist der Anbau in Deutschland strafbar, bislang zumindest. Es sei denn, sie gehören zu den paar Dutzend Menschen in Deutschland, die mit behördlicher Genehmigung konsumieren dürfen. Die allerdings müssen konsumieren, nämlich zur Schmerztherapie, und würden sicher lieber darauf verzichten. Wenn sich das alles jetzt ändert, dann hätte das Folgen. Für den privaten Konsum, für den Drogenhandel, für Polizei und Justiz, vielleicht auch, wer weiß, für unsere Steuereinnahmen. Welche Folgen das im Einzelnen sind, das wollen wir heute mit Ihnen besprechen. Wir sind gespannt auf Ihre Stimmen pro und contra Freigabe und vielleicht auch auf Ihre Prognose. Entschuldigen Sie bitte, ich habe das Fenster auf, da fährt ein Laster vorbei, den hören Sie gerade. Wir sind auch gespannt auf Ihre Prognose, was so eine Freigabe denn verändern würde in all den genannten Bereichen oder vielleicht auch in welchen, an die Sie gerade denken. Sie erreichen uns unter 0331 70 99 111. Diskutiert wird natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, aber ich möchte Ihre Stimmen hören. Tja, und wer sollte diese Sendung denn wohl musikalisch eröffnen, wenn nicht Peter Tosh? Legalize it. Cannabis legalisieren, ja oder nein? So hieß unsere Sendung bis gestern. Dann haben die Koalitionswilligen von SPD, Grünen und FDP unsere Sendeplanung verändert. Die Legalisierung von Cannabis beschlossen, so wie man hört bislang. Und deshalb heißt die Sendung jetzt Cannabis legalisieren. Richtige Entscheidung. Und Sie können bitte je nach Ansicht ein Fragezeichen dahinter setzen oder ein Ausrufungszeichen. Am Telefon habe ich jetzt unseren Hörer Jandi. Guten Morgen.
Guten Morgen, meine Liebe.
Für dich ganz klar die richtige Entscheidung, oder?
Ach, sagen wir mal so, diese ganze Diskussion verfolgen wir ja nun schon jahrzehntelang.
Mhm.
Und ich bin überzeugt, dass es eine Alibi-Diskussion ist und irgendjemand Interesse an diesem Zustand hat.
Sonst okay, wenn jetzt hier so von Verschwörungen geraunt wird, muss ich natürlich gleich reinfragen, was denn für ein Alibi und was ist das Interesse dahinter, also hinter dem Verbot, das ja derzeit auch noch gilt?
Also ich würde mal sagen, Geld verdienen ist das Interesse und Leute abhängig halten. So, Desinformation ist auch das Interesse. Eigentlich ist es ja schon bekannt, dass Cannabis seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, eine Gesundheitsdroge über die ganze Welt ist.
Mhm. Eine Gesundheitsdroge oder eben auch ganz einfach ein Rauschmittel, also mit dem Interesse, sich zu berauschen. Du hast uns ja auch geschrieben und so ein paar Punkte aufgeführt aus deiner Argumentation. Nämlich für einen sachgemäßen und verantwortungsvollen Umgang ist sachliche, neutrale, kompetente und ausführliche Information Voraussetzung. Nicht jede Droge wirkt auf jeden gleich. Finde gegebenenfalls vorsichtig raus, womit es dir gut geht und konsumiere entsprechend. Klingt schon maximal liberal, würde ich zusammenfassen. Siehst du keinen Unterschied beispielsweise zwischen Drogen wie Cannabis oder sagen wir Crystal?
Oh doch, natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Drogen und zwar gewaltige. Jede Droge kann irgendetwas Gutes bewirken und hat ihre Gefahren. Wir müssten allesamt eigentlich genau Bescheid wissen, welche Droge was macht. Und ansonsten bin ich eigentlich überzeugt, dass man den Rest der Eigenverantwortung überlassen sollte, weil es ja inzwischen sowieso so ist. Heroin ist eine tödliche Droge und genügend Leute nehmen sie trotzdem. Mhm. Wenn die Leute vorher Bescheid wüssten, was das kann und was die Gefahren sind, dann würden sich eine ganze Menge Leute das wahrscheinlich anders überlegen. Und bei denen, die es trotzdem nehmen, kann man davon ausgehen, dass es ihre freie, bewusste Entscheidung ist.
Also du plädierst für eine informierte und verantwortliche Entscheidung. Ich spiele dir mal einen Ton von unserem Hörer-AB vor. Robert hatte da angerufen.
Was ich ganz wichtig finde, ist, wenn der Vertrieb unter staatlicher Kontrolle ist, dann gibt es auch eine Qualitätsgewährleistung. Die Probleme mit Drogen fangen ja sozusagen durch die Kriminalisierung, durch den Schwarzmarkthandel an. Und ich bin am Ende der Meinung, dass alle verbreiteten Drogen wie auch Heroin und Kokain oder auch Ecstasy letztendlich legalisiert werden sollten, staatlich vertrieben werden sollten, dadurch qualitativ kontrolliert werden sollten und damit den Menschen sozusagen die Chance gegeben wird, aus der Kriminalität rauszukommen.
Würdest du dich da auch anschließen? Also auch andere, auch harte Drogen sollten legalisiert werden?
Naja, das sind eigentlich im Grunde Binsenweisheiten. Wie gesagt, es müsste extrem neutral und fair aufgeklärt werden. Und dann finde ich das, was die Parteien jetzt gerade sagen, diese Drug-Checker, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie da bezeichnet sind, Leute, die sich auskennen. Man hat Ansprechpartner, auf die man sich verlassen kann.
Also man weiß, was man da konsumiert und weiß auch, wie stark das reinhaut beispielsweise, was ja bei Cannabis durchaus auch ein Faktor ist. Ich würde dir gerne noch einen anderen Hörer vorstellen, Jörg, der würde dir nämlich total widersprechen.
Ich bin völlig dagegen, weil die Todesrate durch Cannabis beim Rauchen ist 5,7 Mal höher als bei Nikotin. Wir haben jedes Jahr 140.000 Tote, die an den Folgen von Rauchen sterben. Kosten von 20 Milliarden Euro. Wollen wir uns das antun, dass wir Cannabis legalisieren und uns eine weitere Gefahr zuziehen? Ich glaube nicht.
Also diese Zahl, dass das die Gefahr 5,7 Mal höher sei als beim Rauchen, wenn man Cannabis konsumiert, das konnten wir jetzt nicht verifizieren. Das weiß ich einfach nicht genau. Was natürlich stimmt ist, viele Menschen sterben durchs Rauchen und das würden dann womöglich mehr. Findest du das stichhaltig?
Nö. Also erstmal grundsätzlich, ich vertraue keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. Und wo diese Zahlen herkommen, weiß kein Mensch. Dass irgendwelche Regierungen kompetenter sind in solchen Fragen als ihre Bürger, möchte ich mal auch in Frage stellen. Und
aber das Rauchen tötet ist ja Tatsache.
Das ist richtig. Erstens kann man Cannabis nicht nur rauchen. Zweitens kann man es auch sehr, sehr vorsichtig rauchen, ohne Tabak zum Beispiel. Und ich bin überzeugt, dass das, was in erster Linie tötet, das Nikotin ist. Und der Teer und das Kondensat und am wenigsten das Cannabis.
Cannabis legalisieren, richtige Entscheidung, das diskutieren wir heute und unser Hörer Jan D. sagt, aber auf jeden Fall und geht vielleicht noch gar nicht weit genug. Hab besten Dank, mach's gut, schönes Wochenende.
Gerne, meine Liebe.
Und wenn Sie mitdiskutieren wollen hier im Weiteren, die Nummer der Wahl wäre 0331 70 99 111. Vor 3 Jahren hat Kanada Cannabis legalisiert. Der Staat hat dann Lizenzen ausgegeben, auf die man sich bewerben konnte. Klingt ein bisschen so wie das, was hier in Deutschland aus den Koalitionsverhandlungen rausgeplätschert ist bisher. Bewerben können Sie sich dann also in Kanada zum einen als Hersteller, zum anderen als Betreiber, Betreiberin der Shops, in denen dann eben Cannabis verkauft wird. In Quebec betreibt die Provinz sogar selbst diese Shops. Also da ist der Staat selbst aktiv. Zudem wird reguliert, wie viel man überhaupt mit sich rumtragen darf. Das sind nicht mehr als 30 Gramm, also dreimal so viel als wie in Berlin derzeit. Also nicht mehr als 30 Gramm, sobald man sich außerhalb der eigenen Wohnung bewegt. Und konsumiert werden darf nur da, wo eben in Kanada auch geraucht werden darf. Das ist gleichgestellt. Wie fällt also das Fazit aus nach 3 Jahren Legalisierung? Das haben wir unseren Korrespondenten Peter Mücke gesagt und der sagt, naja, eher ernüchternd.
Das liegt hauptsächlich an dieser strengen Regulierung. In Ontario beispielsweise Ontario, das ist die bevölkerungsreichste Provinz Kanadas, hat es nach der Legalisierung im Oktober 2018 nochmal satte 8 Monate gedauert, bis die ersten Shops überhaupt öffnen konnten. Für die Hersteller hieß das volle Lagerhäuser und keine Möglichkeiten, das Zeug zu verkaufen. Und für die Konsumenten hieß das, dann doch wieder zum lokalen Dealer zu gehen, um illegal einzukaufen. Das hat sich inzwischen alles ein bisschen zurechtgeruckelt, aber insgesamt waren die Erwartungen doch sehr hoch, vor allem in der Industrie, auch was den Profit angeht, den man machen kann. Deshalb auch ein bisschen die Ernüchterung und deshalb drängen die Hersteller jetzt auch darauf, mehr Werbung machen zu dürfen, denn das ist bisher praktisch verboten. Damit soll verhindert werden, dass junge Leute anfangen zu kiffen. Und das hat bisher auch ganz gut funktioniert, sagen Wissenschaftler. Der Konsum ist seit der Legalisierung kaum gestiegen.
Also der Konsum ist kaum gestiegen seither, erklärt unser Korrespondent Peter Mücke. Allerdings gilt das für die Jugendlichen. Bei den Erwachsenen ist der Konsum in Kanada tatsächlich angestiegen. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, liegt es jetzt an der Legalisierung oder vielleicht doch auch an dieser Kombi mit der Pandemie. Ein weiteres Argument hierzulande zumindest für die Legalisierung ist ja die Eindämmung des illegalen Marktes. Dann gucken wir auch noch mal rüber. Wie läuft das in Kanada?
Zumindest erfahrene Kiffer sagen, auf der Straße, auf dem illegalen Markt habe ich mehr Auswahl und kann mir auch ansehen, was ich da genau kaufe. In den Läden ist das alles verpackt und noch dazu teurer als auf der Straße. Und das sei eben auch der Grund dafür, dass 3 Jahre nach der Legalisierung immer noch rund die Hälfte der Konsumenten nicht in die Läden gehen, sondern lieber dorthin, wo sie schon vorher hingegangen sind, nämlich zu ihrem Dealer. Wobei wiederum andere Experten sagen, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der illegale Markt ausgetrocknet wird und keine Rolle mehr spielt. So ist das etwa passiert in den US-Bundesstaaten, in denen Cannabis legalisiert wurde.
Will sagen Legalisierung, so fasse ich das auf, was Peter Mücke zum Schluss berichtet hat. Legalisierung ist kein einmaliger Rechtsakt, sondern ein Prozess. Mal sehen, ob wir den in Deutschland erleben. Cannabis freigeben für den privaten Konsum. Ist das die richtige Entscheidung, was da jetzt bekannt geworden ist aus den Koalitionsverhandlungen der Ampel? Das diskutieren wir heute mit unseren Hörerinnen und Hörern. 0331 70 99 111 ist die Nummer, die Max gewählt hat. Guten Morgen.
Ja, grüß dich. Guten Morgen.
Also, was ist deine Meinung? Ist das die richtige Entscheidung?
Ich hatte vorhin schon mal angerufen und hatte mich versucht zu erklären. Das, was im Augenblick in der Politik abläuft, läuft auf den Gedanken des ersten Satzes, die bei der Vereidigung der Bundespräsidenten immer geschieht, zum Wohle des Volkes alle Entscheidungen zu treffen und zu denken und zu handeln. Geschichtlich ist es so, dass Drogen aus der Natur entnommen, unverarbeitet oder nur leicht verarbeitet, seit mehreren tausend Jahren, 10.000, 12.000 Jahren nachweislich halt eben immer benutzt wurden in Gräbern, in Mumien, weiß der Teufel, überall in Küchengefäßen nachgewiesen wurde. Da gehört das Bier genauso dazu wie Hanf oder Mohn. Historisch sind die immer da gewesen und historisch ist auch immer der Missbrauch gewesen. Alexander der Große hat seine ganzen Armee.
Okay, Max, ich glaube, da reicht unsere Sendezeit bis 13 Uhr nicht aus. Ich verstehe schon, natürlich haben Drogen und die Lust am Rausch eine Geschichte, die so alt ist wie die Menschheit. Das ist völlig klar. Aber jetzt konkret, es gibt Argumente für und gegen die Freigabe. Würdest du sagen, ist sinnvoll zu legalisieren und wenn ja, mit welcher Begründung?
Na, ganz schlicht und ergreifend den chemischen Drogen das Wasser abgraben und dem Missbrauch, dem Strecken und Verändern und den natürlich erhaltenen Drogen selbstverständlich über Apotheken oder über Geschäfte, kleine Einzelhandelsgeschäfte abgeben, unverpackt und lose, wie das ganz genau für Öl, für Gemüse, für alles andere gilt. Also ich habe auch Projekte an der TU geleitet, da habe ich meinen Studenten gesagt, kauft nichts, was verpackt ist und kauft nichts, wofür Reklame gemacht wird und ihr werdet 120 ohne körperliche Beschwerden. Ganz schlicht und ergreifend im selben Maße ist das, was im Augenblick gemacht wird, politisch richtig, aber eigentlich noch viel zu wenig, weil statt der Industriewerbung müsste in den öffentlichen Medien Werbung gepaart mit Wissensvermittlung en masse vermittelt werden, damit Menschen rausgehen, spazieren gehen und die Drogen, die dort wachsen, kennenlernen und genießen. Das ist ganz schlicht und einfach.
Jetzt möchte ich hier die Hörer nicht abfragen, Verzeihung, ob sie selbst konsumieren oder nicht. Man kann ja eine Haltung zu Dingen haben, sowohl in der einen wie auch in der anderen Art und Weise. Aber spielt es vielleicht doch eine Rolle, ob man als Nutzer, Nutzerin aufs Thema guckt oder nicht? Wie würdest du das empfinden oder beschreiben?
Ich vermute mal, dass jeder entsprechend seiner Bildung und seinem Wissensstand darauf schaut, sich verführen zu lassen, ist eine ganz einfache Sache. Wenn man dann aber merkt, dass man verführt wird, dann ist Widerstand angesagt. Louis Sedgemoor Armstrong ist vom Geheimdienst bei seinen Auslandstourneen immer mit viel, viel Haschisch gesponsert worden als Aushängeschild des Staates. Das ist immer eine Staatsmacht, die aus den Drogen das Schlimme macht, was es macht.
Okay, das ist die Ansicht auch des Hörers Jan D., den wir vorhin gehört haben. Also Max plädiert für einen aufgeklärten Konsum für Wissensvermittlung rund ums Thema. Besten Dank für deinen Anruf.
Ja, frohes Schaffen noch.
Ebenso, tschüss. Und tschüss. Wir horchen mal, ob Rainer was anderes meint. Moin.
Moin. Also es geht nochmal darum, dass einer meiner Vorsprecher meinte ja, dass man, wenn man jetzt das Cannabis in so einem in Apotheken oder in Shops kauft, dass man da keine Auswahl hätte und dass man deswegen lieber zu seinem
ja, das war der Korrespondent aus Kanada, der berichtet hat, dass Konsumenten sagen, sie gehen dann doch lieber sozusagen zu dem alten Sortiment statt zu dem neuen, der da gerade auf dem Markt ist.
Und ich habe mal in meiner Sturm- und Drangzeit, so in den 80ern, hat man sich immer gefreut, wenn man mal nach Amsterdam gefahren ist und in solchen Coffeeshops, da gab es immer Auslagen und man hatte immer das Gefühl, man macht einfach nichts Illegales, wenn man das so da kauft, wo man es darf. Und es war in der Schweiz zum Beispiel auch so und man hatte einfach ein sichereres Gefühl, auch das Gefühl, dass das eben kontrolliert war, dass da keine verkehrten Inhaltsstoffe waren. Also in dem Produkt.
Also der Staat, ich will nicht sagen als Dealer, weil das gleich den kriminellen Anstrich hat, der Staat als Händler wäre dir, Rainer, lieber.
Ja, genau. Da, eben das. Und was ich noch dazu sagen wollte, da war noch ein anderer Vorsprecher, der vor den Gefahren des Rauchens oder irgendwas 4,5%.
Genau, das war eine Zahl, die wir jetzt auch nicht verifizieren konnten, inwiefern dann eben das Cannabis-Rauchen ungesünder sei.
Genau, aber insgesamt ist Rauchen ja sowieso verantwortlich für viele Erkrankungen. Da sollte man eben, wenn man dann Cannabis verbietet, genauso das Rauchen oder... Ich arbeite selbst im medizinischen Bereich auf einer Intensivstation. Da waren zum Beispiel gestern zwei Patienten, die wegen schwerer Leberschäden durch Alkohol auf der Intensiv. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der wegen Cannabiskonsum schwerst erkrankt war, dass er auf einer Intensivstation gelandet ist. Also ich finde das in Ordnung, wenn es legalisiert wird.
Das ist die Ansicht von Rainer. Besten Dank auch für deinen Anruf.
Gerne.
Tschüss.
Einen wunderschönen Tag noch.
Ebenso, das wünsche ich auch. Und ich wünsche mir auch noch mehrere Anrufer und Anruferinnen herbei unter 0331 70 99 111. Wir wollen diskutieren in dieser Sendung. Wir sprechen heute in dieser Sendung über die bekannt gewordene Absicht der Koalitionswilligen, den Konsum von Cannabis aus der Kriminalität zu holen. Ein Argument von denen, die gegen eine solche Freigabe sind, lautet: Cannabisprodukte sind Einstiegsdrogen. Die Gewerkschaft der Polizei vertritt diese Ansicht. Und auch: Cannabis kann schwere Abhängigkeit verursachen, die Entwicklung von jungen Menschen schädigen und psychische Erkrankungen nach sich ziehen. Tieferen Einblick in diese Zusammenhänge versprechen wir uns vom Psychologen und Psychotherapeuten Andreas Gantner, der seit 1989 im Therapieladen in Berlin-Schöneberg an genau diesen Themen arbeitet. Guten Morgen, Herr Gantner.
Guten Morgen.
Wer kommt zu Ihnen? Mit welchem Beratungsbedarf und mit welchen Problemen?
Na, zu uns kommen Leute nicht mehr nur mit Beratung, sondern mit Therapiebedarf. Ne? Die Beratungen werden in den Beratungsstellen hier schon mal abgeklärt. Wenn sich zeigt, dass es ein größeres Problem gibt, Abhängigkeitsprobleme, andere Probleme, dann können die bei uns ambulant therapeutisch behandelt werden.
Was sind denn die Probleme, mit denen ich komme und sage, ich glaube, so geht's nicht weiter, ich brauche eine Therapie?
Das sieht sehr unterschiedlich aus. Also wir haben ja jetzt auch ganz junge, wir haben, das geht los mit 14, 15, also wo wir Therapie auch gemeinsam mit den Eltern und Familienangehörigen machen. Da tauchen vor allen Dingen halt Probleme in der Schule auf, ne? Motivationsprobleme, überhaupt noch zur Schule zu gehen, Leistungsdefizite, auch schwerere psychische Probleme teilweise, je nachdem, in welche Verfassung halt die Jugendlichen in ihrer Entwicklung sind. Ne? Und Cannabis hat ja dann oft die Funktion, oft auch als Problemlöser, ne? Und verstärkt aber am Ende vorhandene Entwicklungsprobleme. Also da müssen wir schon mal deutlich machen, Frau Weber, es ist ein Riesenunterschied, ob man bereits jetzt im frühen Alter dann einsteigt und regelmäßig Cannabis konsumiert, daraus resultieren in aller Regel auch stärkere Probleme, als wenn man das jetzt in älteren Jahren macht und eben nur gelegentlich konsumiert. Also wir müssen immer uns auch die Konsummuster angucken, der Alters- und Entwicklungsstand der
Konsumierenden. Lassen Sie uns da nochmal genauer drauf gucken, bitte, Herr Gantner. Also diese Studien gibt es ja, die sagen, Sie haben gesagt, 14-, 15-Jährige kommen zu Ihnen. Es gibt Studien, die sagen, selbst Volljährigkeit reicht nicht aus. Man sollte 20 oder in den 20ern sein, weil dann die Hirnentwicklung und Reifung abgeschlossen sei. Trauen Sie sich zu sagen, ab welchem Alter ich gefahrlos Cannabis konsumieren kann, oder gibt es das nicht, einen gefahrlosen Konsum?
Es gibt keinen kompletten risikolosen Konsum. Das ist bei allen psychoaktiven Substanzen so, das ist ganz klar. Aber wir können, sag ich mal, schon mal Kriterien ein Stück festlegen. Und da steht, sicherlich ist das Einstiegsalter ein Kriterium. Und ich denke, klar, also es macht nun mal einen Riesenunterschied, ob es eben unter 18 stattfindet oder über 18, auch wenn die Hirnreifungsentwicklung vermutlich erst so Anfang Mitte 20 ist. Das Gehirn entwickelt sich aber auch danach auch noch weiter. Ich denke, wir müssen verschiedene Risikofaktoren uns anschauen und immer auch gucken, welche Motivation, welche Funktion hat denn der Konsum für die Konsumierenden. Ja, und wir wissen ja, Frau Weber, ein Großteil der Jugendlichen oder auch Erwachsenen hat ein relativ risikoarmen Konsum. Das sind vielleicht 70-80%. Aber wir haben halt auch 20% oder auch 10%, die dann eben durch den sehr intensiven, regelmäßigen Konsum dann auch Abhängigkeitsprobleme, andere psychische Probleme und mitunter dann auch für vulnerable Gruppen eben auch psychotische Probleme haben können. Ne?
Wie können Sie dann helfen? Also wie sieht dann eine Therapie aus, wenn ich mit diesem Problemspektrum, nenne ich es mal, zu Ihnen komme?
Genau. Wir müssen uns gezielt wirklich gucken. Die Therapie sieht, die muss individuell auf die einzelnen Personen in ihrer Entwicklungssituation zugeschnitten sein. Wie schon gesagt, bei Jugendlichen müssen wir die Eltern mit ins Boot nehmen. Die müssen auch einen Umgang finden, wie sie mit ihren Kindern, Heranwachsenden umgehen. Darum arbeiten wir da auch sehr familientherapeutisch, ne, um die Eltern auch zu unterstützen, weil Jugendliche eigentlich noch relativ wenig Ausstiegsmotivation haben. Ne. Der durchschnittliche Cannabis-Klient, der ein Problem hat, der kommt hier eher so mit Mitte, Ende 20, ne, kommt dann aus Eigenmotivation heraus, weil er festgestellt hat, dass er durch den täglichen, in der Regel intensiven Konsum in vielen Lebensbereichen halt einfach nicht gut klarkommt, ne.
Wenn das jetzt die Folgen sind, was Sie uns geschildert haben, Sie haben ja unterschieden zwischen risikoarmem Konsum und dann eben den Klienten, die große, große Probleme entwickeln. Mhm. Wenn das potenzielle Folgen sind, müsste man annehmen, Sie sind gegen eine Legalisierung. Ist das so?
Das wird oft vermutet. Ich werde auch oft dann gefragt, da wir ja seit über 30 Jahren mit Leuten, die massive Cannabis-Probleme arbeiten, dass dann immer vermutet wird, wir wären gegen eine Legalisierung oder ich würde eher sagen Regulierung. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Ich könnte ja sagen, die ganzen Jahre, die wir gearbeitet haben, hat die Prohibition, das Verbot ja die Leute nicht, es hat ja nichts genützt. Die sind ja trotzdem abhängig geworden. Sie werden es auch in Zukunft werden, auch unter legalen Bedingungen. Die Frage ist ja eher, das abzuwägen, ja, welche zusätzlichen, ich sag mal, Kollateralschäden durch eine Prohibition entstehen. Und wir sind uns schon lange auch mit vielen Akteuren hier in Berlin aus der Suchthilfe und der Suchtprävention einig, dass wir eher einen Vorteil sehen durch eine streng kontrollierte Abgabe und durch massiven Ausbau von Prävention und Hilfsangeboten für diese Zielgruppe auch ein Ende mehr erreichen zu können. Ja, wir brauchen da mehr Ressourcen und es muss auch eine Verschiebung geben der Ressourcen, die man jetzt aus der also auch durch die Steuereinnahmen oder durch weniger Ausgaben in die Prohibition, dass da mehr für die Prävention gemacht werden, dass Eltern besser unterstützt werden, in Schule mehr Prävention stattfindet. Also das erwarten wir jetzt auch von der Politik, dass deutlich mehr investiert wird, weil wir haben die Probleme. Die Cannabis-Klienten sind die größte Zielgruppe seit geraumer Zeit in der Suchthilfe und der Andrang ist groß.
Sagt Andreas Gantner vom dritter Anlauf. Andreas Gantner vom Therapieladen Berlin sagt das über Klienten, die bei ihm Hilfe suchen und über die Frage, ob es sinnvoll ist, Cannabisprodukte zu legalisieren. Ja, sagt er, zumindest liegt da ein gewisser Vorteil drin, was seine Arbeit betrifft, wenn es richtig gemacht wird. Besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende.
Gerne. Danke.
Und jetzt lernen Sie die Stimme von Kai kennen. Guten Morgen, Kai.
Ja, guten Morgen.
Und du rufst sozusagen im Hinblick auf deinen Beruf an. Du arbeitest nämlich als Justizvollzugsbeamter in Brandenburg an der Havel.
Genau.
Und wie guckst du aufs Thema Cannabis freigeben? Beziehungsweise der Psychotherapeut, den ich gerade sprach, sagte ja, ihm ist der Begriff regulieren lieber.
Ich sag jetzt mal so, was der Psychotherapeut gesagt hat, das unterstreiche ich fast durchgängig, sage ich jetzt mal. Der hat das auch ziemlich eindringlich beschrieben, das ganze Problem. Was ich immer sehe jetzt in dieser politischen Debatte, ist, dass das Kiffen oder ich sag jetzt mal THC-Konsum oder wie auch immer so ein bisschen idealisiert wird und ich immer so das Gefühl habe, man sieht den Rastafari mit dem Joint in der Hand, Bob Marley hörend und so, aber die Realität sieht ja leider anders aus, sag ich mal, ja, und ich habe natürlich ganz viele Leute hier, die ziemlich jung angefangen haben, Drogen zu konsumieren und auch die sogenannten weichen Drogen und man halt auch sieht, die sind irgendwann hängen geblieben, haben zumindest eine psychische Abhängigkeit und ja, und nun sitzen sie bei mir und jetzt machen wir uns Gedanken, wie es nach der Haft weitergehen könnte ohne Straftaten.
Also im Grunde genau der Weg, den der Psychotherapeut gerade genau entwickelt hat, aber noch einige Kilometer weitergegangen ohne Therapie, dann sitzen die entsprechenden Kunden bei dir im Knast. Bist du also gegen eine Freigabe und Regulierung?
Naja, also man hat ja selber ein Leben schon gelebt sozusagen und in den frühen 90er Jahren fand man das ja auch alles ziemlich spannend und Reisefreiheit und ist dann auch in Amsterdam gewesen und so.
Aber, also Mann ist jetzt du.
Ich, ja genau, also kann man ja so sagen, sag ich jetzt mal, ja. Also man ist ja viel unterwegs gewesen und ich würde aber aus, man wird ja ein bisschen, will nicht sagen altersweise, aber man sieht die Dinge jetzt anders und ich bin bestimmt dafür, dass man sagt, also eine regulierte Abgabe von THC, vielleicht so wie in Oregon oder so, ja, also dass ich auch sicher bin, dass da nicht irgendein anderer Scheiß drinne ist, der dazu führt, dass die Leute recht früh hängen bleiben und natürlich auch, dass man vielleicht ein Alter vorgibt und ich würde fast meinen, also nicht vor 21, sag ich mal.
Das, ja, was jetzt aus den Koalitionsverhandlungen rauskommt, läuft wohl mehr auf Volljährigkeit 18 Jahre hinaus, aber das andere, was du angesprochen hast, eine kontrollierte, lizenzierte Abgabe ist da in den Vorlagen enthalten. Bei dir höre ich so raus, ein bisschen Freigabe, aber nicht vollumfänglich. Ich würde dir gerne mal vorspielen, was unser Hörer Ronald uns erzählt hat.
Ich finde, das geht eben gar nicht, auch gerade im Vergleich zu Alkohol. Und außerdem, die Leute konsumieren es sowieso. Und es ist einfach wichtig, das zu regulieren, einfach eben für eine gute Qualität zu sorgen, für Steuern zu sorgen, für Arbeitsplätze, das ja auch noch. Und genau, es hat ja eigentlich nur Vorteile. Die Polizei, die Justiz wird entlastet, und so viele unnötige Verfahren, so ein Verfolgungsdruck. Und ich weiß es eben auch aus dem Bekanntenkreis, das sind einfach auch ganz normale bürgerliche Leute, die eben statt abends mal ein Bierchen trinken, gerne eben mal einen Joint rauchen. So what?
So what, sagt der Ronald und meint sozusagen, es würde letztlich sogar dich und den Justizapparat dahinter entlasten und hätte eine Menge gesellschaftliche Vorteile.
Naja, ich würde es nicht so sehen, weil natürlich in so einer geschlossenen Institution, die der Konsum von Drogen außer Tabak, sage ich jetzt mal, und Kaffee und so, ja, natürlich weiterhin verboten bleibt. Ja. Und ne, vielleicht gibt's der Konsum ist ja eh schon nicht mehr kriminalisiert sozusagen, ne, sondern der Besitz sozusagen ist ja jetzt immer noch so der Punkt, wo die Verfahren eingeleitet werden.
Ja, also, in Brandenburg also alles jenseits von 6 Gramm, in Berlin alles jenseits von 10 Gramm. Aber dieser Aspekt, sozusagen den Justizapparat entlasten, indem da nicht ständig irgendwie Führerscheine eingezogen werden und solche Dinge?
Das würde ich beibehalten unter Umständen, weil du ja eine Gefahr für den Verkehr darstellst. Halt, ne? Also das ist,
wobei, wenn du untersucht wirst auf THC-Konsum, dann schlägt das Ding vielleicht aus, weil du vor einer Woche am Wochenende oder so geraucht hast. Dann bist du ja keine akute Gefährdung mehr für den Straßenverkehr, anders als beim Alkoholkonsum.
Ja, das kann sein, aber vielleicht kann man das subsumieren und sagen, okay, das bleibt ja nicht bei diesem einen Mal. Und was ist, wenn ja ein Bierchen getrunken hat, wie er sagt, und noch eine geraucht hat und dann sich ins Auto setzt und so. Also das finde ich problematisch, ehrlich gesagt. Also ja, vielleicht wäre ich vor 30 Jahren da anders drauf gewesen und hätte dann eine liberalere Einstellung gehabt. Aber man ist dann zu lange in so einer Institution und sagt, eher ein bisschen rigider an die Sache rangehen und noch strenger regulieren, sage ich jetzt mal. Wissen Sie? Das, oder weißt du?
Das sagt Kai sozusagen nach den gemachten Erfahrungen in der JVA. Regulierung und auch durchgesetzt mittels Gesetzbuch ist eine sinnvolle Sache, sagt Kai und spricht sich hier nicht ganz klar für eine Freigabe oder Legalisierung aus. Besten Dank für deinen Anruf.
Ja, klar.
Mach's gut. Tschüss. Und wenn Sie vielleicht auch noch aus anderer Perspektive aufs Thema schauen, sagen wir als Polizistin oder vielleicht als Mutter oder Vater eines Konsumenten, einer Konsumentin, rufen Sie gerne an 0331 70 99 111. Wer in Deutschland Cannabis konsumiert, macht sich strafbar. In Berlin werden sie nicht belangt, wenn sie weniger als 10 Gramm Haschisch oder Marihuana spazieren tragen, was nicht heißt, dass das erlaubt ist. In Brandenburg gehen sie bei bis zu 6 Gramm straffrei aus. Alles darüber kann strafverfolgt werden. Und genau das ist Unfug, sagt der Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau. Und der freut sich mutmaßlich über das, was jetzt aus den Koalitionsverhandlungen bekannt geworden ist. Guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen, Frau Weber.
Freuen Sie sich?
Natürlich, ich konnte heute Nacht schon gar nicht richtig schlafen vor lauter Aufgeregtheit. Das ist natürlich was Großartiges, was da gerade passiert. Aber kurz noch eben zu dem, was Sie gerade anmoderiert haben. Es ist nicht richtig so, dass Sie mit Cannabis rumlaufen können und straffrei ausgehen. Sie haben Ermittlungsverfahren, dann ist es abhängig davon, wie der Staatsanwalt das sieht. Also generell ist es bislang so, dass Sie überhaupt mit Cannabis nicht durch die Gegend laufen dürfen.
Dann danke für diese Klarstellung. Sie sagen, Sie haben sich gefreut, konnten kaum schlafen vor lauter Aufregung. Gleichzeitig haben wir in dieser Sendung aber auch von einem Psychotherapeuten gehört, dass Cannabis Produkte schwer abhängig machen können, schwere gesundheitliche Schäden verursachen können. Ist es wirklich Unfug, solche Drogen zu verbieten? Sie sind gefährlich.
Das haben Sie gehört von jemandem. Sie finden immer irgendjemanden, der Ihnen von einer hohen Gefährlichkeit was erzählt, Prozentzahlen und so weiter. Natürlich ist jedes Mittel im Übermaß genossen nicht gut. Insbesondere für Jugendliche nicht. Aber das, was da teilweise so heruntergeredet wird, dass es eine wahnsinnige Gefährlichkeit hat, dem ist nicht so. Wir haben im Folge von Cannabiskonsum bundesweit etwa um die 3000 Leute, die in psychosomatischen Kliniken sind, aber die haben allesamt eine Hauptdiagnose Cannabis. In Wirklichkeit haben sie psychische Probleme oder aber nehmen andere Drogen noch nebenher. Also so gefährlich, wie es an die Wand gemalt wird, von insbesondere von Ärzten oder Psychiatern, ist es nicht.
Wobei der, das muss ich aber jetzt der Ehrenrettung halber sagen, der Psychotherapeut, mit dem ich vorhin sprach, dennoch zu der Auffassung kommt, dass eine sinnvolle Regulierung geboten sei.
Ihr Argument, wunderbar, dann ist es ja ein guter.
Ihr Argument, Herr Müller, aus Sicht der Justiz ist, das verstopft die Wege der Justiz. Was würde die Rechtsprechung denn mit der frei gewordenen Zeit machen, wenn sie sich nicht mehr um Anzeigen wegen Cannabiskonsum und Privatanbau und Führerscheineinzug und so weiter kümmern müsste?
Also die Polizei wäre erstmal entlastet. Dann wären die Staatsanwaltschaften entlastet und schließlich natürlich auch die Gerichte. Man könnte dann wirkliche Kriminelle jagen und hätte mehr Zeit für Kinderpornografie oder für Sonstiges. Ja, hinzu kommt natürlich, dass die Jugend und die jungen Menschen die Polizei auch nicht mehr als Feind sehen würde, sondern als Freund und Helfer. Und das, was da gerade gemacht wird, und das ist so großartig von der Ampel, dass die Prohibition aufgegeben wird, dient dem Jugendschutz. Ich bin seit 30 Jahren Jugendrichter. Ich sage ja nicht, wir wollen eine Legalisierung, damit die Jugend jetzt kifft bis zum geht nicht mehr. Nein, wir wollen was Vernünftiges erreichen und das wird gerade mit der Ampel höchstwahrscheinlich gemacht.
Sie sagen, dann hätten die Strafverfolgungsbehörden die Zeit, richtige Verbrechen, Verbrecher zu jagen, aufzuklären. Jetzt war im Spiegel im Oktober eine große Story über die organisierte Kriminalität in den Niederlanden und der Artikel legt nahe, dass da der laxe Umgang mit Cannabis, den Handel harter Drogen nach sich zieht, inklusive Auftragsmorde und so weiter. Stimmt so nicht,
ja,
sagen Sie?
Ja, das ist jetzt wieder ein neues Argument, was gerade so kommt. Wenn die Argumente ausgehen, dann muss man sich irgendwas suchen. Wir haben in den Niederlanden einen halbgares Ausleben von Cannabisgebrauch. Und zwar hat man einfach nur Folgendes gemacht, man lässt die Konsumenten in Ruhe, das nennt sich Duldungspolitik. Man hat aber nie geregelt, wie kommt denn Cannabis in die Coffeeshops. Hm. Und dadurch haben sich Strukturen entwickelt. Aber hier will die Ampel eine vernünftige, analog Kanadas oder Staaten Amerika Regelung finden. Und das ist gut so. Das schafft für viele, viele Menschen in der Bundesrepublik. Ich habe heute Nacht am Computer gesessen, haben Leute geweint, weil sie endlich ihre Freiheit bekommen. Patienten hoffen darauf, dass sie in ein ganz normales Geschäft gehen können und sagen, ich hätte gerne dieses oder jenes Cannabis. Das ist großartig, was passiert.
Also wenn denn eben, und so scheint es ja geplant zu sein, eine kontrollierte Abgabe in lizenzierten Geschäften, das sind die Zitate, die wir bislang haben, da geplant wird. Jetzt könnte man ja denken, nach allem, was Sie uns erzählt haben, Herr Müller, dass die Polizei das genauso sieht wie Sie. Auch die haben ja jede Menge unerfreuliche und auch recht unproduktive Arbeit im Kampf gegen Kleindealer, gegen Konsumenten, gegen Menschen, die anbauen und so weiter. Aber die Gewerkschaft der Polizei warnt weiterhin vor einer Freigabe. Aber wieso sehen die Kollegen das so anders als Sie?
Entschuldigen Sie, die Gewerkschaften der Polizei, das ist nicht die Polizei, das sind Gewerkschaftsleute. Und die haben sich darauf eingeimpft, die haben Beschlüsse aus dem Jahre 2014, 2015, haben sich schlecht beraten lassen und halten da jetzt dran fest, anstatt mal andere Wege zu gehen. Wir haben in Amerika zum Beispiel riesengroße Vereinigungen von Polizeibeamten, die gesagt haben, der Kampf gegen die Droge ist verloren. Wir müssen andere Wege gehen. Nur die deutschen Polizeigewerkschaften haben das scheinbar noch nicht verstanden. Ich kenne sehr, sehr viele Polizeibeamte. Heute Morgen noch haben mir mehrere Polizeibeamte gesagt, Glückwunsch, Herr Müller. Gott sei Dank ist das jetzt bald irgendwann vorbei, dass wir in Parks hinter kleinen Menschen herrennen müssen, die ein bisschen Cannabis rauchen.
Sagt Andreas Müller. Und der ist Jugendrichter in Bernau bei Berlin. Und er hat argumentiert, das war vernehmlich, für die Freigabe von
Aber
Cannabis
natürlich.
Für den eigenen Konsum. Besten Dank. Schönes Wochenende.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Weber. Auf Wiederhören.
So, wir diskutieren ja, das haben Sie sicherlich mitbekommen, über die wohl von der Ampel geplante Freigabe von Cannabis für den privaten Konsum. Und dazu erreichen uns Nachrichten, wie beispielsweise die von Petra, die sagt, ich würde es katastrophal finden, wenn Cannabis legalisiert wird. Ich habe viele Freunde, die abhängig sind und ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Manchmal folgt auch Kokain, weil die Angst vor Drogen dann schwindet. Ich schreibe aus Erfahrung, arbeiten geht nicht mehr. Da würde ja der Psychotherapeut Andreas Gantner, mit dem wir vorhin sprachen, sicherlich sogar zustimmen und sagen, umso notwendiger zu regulieren, damit Therapie, Bildungsangebote und so weiter viel besser zum Einsatz kommen. Kerstin schreibt, ich find's gut. Aus medizinischen Gründen ist es zwar schon länger erlaubt, also wenn Sie beispielsweise Schmerzpatient sind, dann dürfen Sie mit behördlicher Genehmigung entsprechende Präparate nehmen. Jetzt wieder zurück zu Kerstin, aber der Weg dahin ist sehr hart und steinig. Vorher muss man zig Medikamente ausprobieren, die deutlich höhere Nebenwirkungen haben. Mit der Legalisierung wird vielleicht auch dieser Weg künftig leichter. Wünschenswert wäre es, also Kerstin, ich weiß nicht, ob sie selber Schmerzpatientin ist, aber argumentiert im Sinne von Menschen, die das einfach brauchen zu Therapiezwecken. Wir haben sie gefragt, wie sehen Sie das? Ist das eine gute Idee, was die Ampel da plant? Und da ist das Feld relativ klar. 80% der Menschen, die abgestimmt haben, also 4/5 sagen, jo, das ist eine gute Idee. 20%, 1/5 sagt, nee, das ist es ganz und gar nicht. Weezer besingen die LA Girls auf Radio 1, wo wir ja ansonsten gerade diskutieren, ob es wohl die richtige Entscheidung ist, Cannabis freizugeben für den privaten Konsum, wie es ja wohl die Ampelkoalition plant. Wir haben Sie das gefragt und Sie haben zahlreich angerufen, Anne zum Beispiel.
Ich denke, dass das dass ein hoher Aufwand an Steuergeldern dafür verschwendet wird, das zu bekämpfen, das Teufelswerk in Anführungszeichen. Und ich denke, dass das einfach sinnlos ausgegeben ist. Es könnten damit so viel mehr Gelder angenommen werden, die dann in Bildungsprojekte oder Ähnliches gesteckt werden. Außerdem halte ich es für unschädlich und ja, bin einfach ganz, ganz, ganz klar für die Legalisierung.
Die Ansicht von Anne. Was meint denn Frank?
Ich habe, glaube ich, vor 50 Jahren in der Schule schon gelernt, da war Synanon bei uns in der Schule und die haben gesagt, 1%, die Cannabis konsumieren, stärken auf härtere Drogen um. Alkohol ist die Einstiegsdroge Nummer 1 und nicht Cannabis. Aber ich habe trotzdem Angst eben, dass die Jugendlichen, weil Preise eben relativ hoch, sie kommen sowieso nicht ran in den Shops, weil ab 18 und ich, ja, leider kriege ich auch einige, die unter 18 sind und Cannabis konsumieren.
Also noch eine Stimme für die Freigabe. Allerdings fragt sich Frank, wie ist das mit Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahre? Wie ist mit denen umzugehen? Welchen Einfluss hätte es, wenn Cannabis reguliert abgegeben wird auf die? Dann hat Benjamin angerufen, der arbeitet selbst in der Drogenprävention.
Ich bin im Präventionsbereich tätig und also wenn man da ganz pragmatisch über das Thema nachdenkt, wird ja eh gekifft. Und das Thema Cannabis ist ja so präsent in den Medien und auch über Popkultur, dass wir das da nicht aus der Welt kriegen, dass man vor allen Dingen, glaube ich, aber als Staat eben versuchen sollte, wenn es denn über Coffeeshops oder wie auch immer irgendwie eine Abgabe gibt, dann auch das Personal zu schulen und ich sage mal ein Stück weit auch den Menschen, die halt dann in diesen Shops dann halt ja handfeste Mittel an die Hand gibt, dann entsprechend auch die Kunden abzuchecken, ja, wer ist 18, wer nicht und über die Risiken aufzuklären, weil das findet nämlich im Bereich des Glücksspiels auch statt und ja, ist da relativ erfolgreich, würde ich sagen.
Die Ansicht von Benjamin. Und dann hat noch ein Grasbauer für den Eigenbedarf angerufen.
Ich bin selber Betroffener, der regelmäßig in seinem Kleingarten so ein paar Pflanzen anbaut und bin schon zweimal an die Grenze gekommen, dass die Polizei da gekommen ist und das abgeahndet hat. Und ich weder die Polizei noch die Justiz, die da hinten dran hängt, überhaupt Lust darauf hat. Ich bin da immer heil rausgekommen, aber es war ein riesen Verwaltungsapparat, der da dran hing halt so und Schriftverkehr, Staatsanwalt und ach was für Faxen, Gerichtsverhandlungen so und zum Schluss kommt nichts bei raus und wegen drei Pflanzen halt. Also und wenn man das einfach mal nimmt, was da für eine Energie verbraucht wird, wenn man das einsparen könnte, ne? Wenn man da wirklich Verbrecher jagen könnte. So.
Jens haut in dieselbe Kerbe wie Andreas Müller, der Jugendrichter aus Bernau, mit dem ich eben gesprochen habe und sagt, das würde Justiz total entschlacken und mehr Beinfreiheit geben für wichtigere Aufgaben, wenn die sich da nicht um jeden kümmern müssten, der drei Pflänzlein in seinem Garten stehen hat. So, das waren jetzt Stimmen von unserem Anrufbeantworter. Die Stimmen aus Social Media, wo sie ja auch auf unseren Kanälen fleißig diskutieren, die hören wir gleich. Sie können aber vorher auch noch abstimmen bei uns. Auf radio1.de haben wir eine neue Umfrage geschaltet, um einfach mal zu erheben, wie ist denn der Konsum bei der geneigten Hörer, Hörerinnenschaft. Kiffen Sie viel, selten, niemals? Sie können abstimmen und zwar von ich kiffe nie bis hin zu regelmäßig ist alles dabei. Wir sind gespannt. Das ist Musik von Cat Power. Bad Religion. Jetzt hatten wir ja in der Sendung auch schon ähnliche Argumente. Was sagt denn unsere Social Media Bubble?
Genau, tatsächlich, das, was auffällig ist, ist der Vergleich zum Alkohol. Das hattet ihr tatsächlich auch schon. Da sagt Matthias Hummel, klar, Alkohol ist auch frei und der zerstört viel mehr. Aggressive Kiffer kennt er keine, aber durchaus aggressive Alkis. Das Ganze kontrolliert würde bestimmt die Lage verbessern. David Neumann formuliert es sogar ein bisschen drastischer. Er sagt, auf jeden Fall Alkohol verbieten. Er hätte noch nie zwei Kiffer erlebt, die sich gegenseitig in die Schnauze hauen wollten. Und Heinrich von Hinten, very funny, sagt, die Wirkung von THC und er bringt auch CBD mit rein, hat auf die meisten Konsumenten eine entschleunigende Wirkung. Die meisten Konsumenten sind sich ihres Zustandes bewusst und fahren, es geht tatsächlich ums Autofahren, ui, wenn sie fahren, eher vorsichtig, nun gut, weiß ich nicht. Bei Alkohol ist es eher gegenteilig, alkoholisierte Personen neigen oft zum Übermut, sprich die Hemmschwelle, etwas Dummes zu tun, sinkt. Und es gibt eine Dame, die finde ich, bringt ganz viele interessante Aspekte mit rein, und zwar Katrin Klinke. Sie sagt, vergleichsweise ist die Gefahr von gesundheitlichen Störungen bis hin zu Todesfällen durch regelmäßigen Alkoholkonsum wesentlich größer. Man sollte jedoch, wenn man Cannabis legal abgibt, darauf achten, keine hochgeputschten Sorten zu verkaufen und erst ab 18. Mhm. Gefährlich ist es, wenn Kinder, Jugendliche damit anfangen und psychisch abhängig werden. es quasi ständig rauchen. Sie fühlen sich vielleicht schillig, auf Dauer macht es ein wenig dumm. Cannabis in der Krebsmedizin bei Schmerzen, neurologischen Erkrankungen auf jeden Fall sehr wirkungsvoll. Und jetzt, Katja, ansonsten wäre sie dafür, dass jeder auch ein wenig selbst anbauen kann.
Ah, okay, also auch nochmal Richtung grüner Daumen und Agrikultur und so weiter. Wir haben ja auch auf Instagram aufgerufen, mit abzustimmen. Cannabis-Legalisierung, richtig so oder falscher Weg? Was ist denn da das Ergebnis?
Ja, auch da kam ganz klar eine Mehrheit für die Legalisierung daraus. Interessant fand ich aber die Antwort auf unsere Frage, wie sie denn zu Hause kiffen, also in welcher Menge. Das hattest du ja eben schon mal angesprochen vor dem Song. Von gar nicht bis hin zu viel. Was meinst du, Katja? Wie schätzt du unsere Hörerin ein?
Boah, schwierig. Ich würde denken, so irgendwas dazwischen. Also, keine Ahnung, einmal die Woche, einmal im Monat.
Denkt man aber weit gefehlt. Also wir haben kein Mittelmaß.
Sondern?
Unsere HörerInnen kiffen entweder gar nicht oder ordentlich.
Gar nicht oder ordentlich. Und dazwischen ist gar nichts. Keine Grauzone. Wie ist es bei dir,
Wiebke? Ja, wenig. Was soll ich sagen? Wir gehörten zu der Familie mit dem ersten Wechselunterricht diese Woche. Da kam das Tütchen quasi im Ranz.
Okay, alles klar.
Nein, Quatsch, Scherz, um Gottes Willen. Auch wenn es eine Kreuzberger Schule ist. Nein, gleiche Pflanze, ich bin aber eher der CBD-Typ.
Na, bei mir muss ich sagen, das ist alles irgendwie überhaupt nicht der Beritt, in dem ich unterwegs bin. Ist nicht meine Droge, obwohl ich schon gedacht habe, wenn ich das Zeug dann kontrolliert und lizenziert kriege und eben sicher sein kann, dann nicht diese Megabomben zu bekommen. Das höre ich nämlich von ganz vielen Konsumenten in meinem Bekanntenkreis, dass die ausgestiegen sind, weil ihnen das Zeug viel zu arg dröhnt. Also wenn es da sozusagen so softe Optionen gäbe, vielleicht würde ich es dann auch mal wieder probieren, wobei ich gar nicht weiß, ob das ein Argument für die Freigabe ist, dass dann sozusagen auch so mittelalte Konsumentinnen wieder an Bord kämen. Ist ja vielleicht sogar auch ein Argument dagegen. Dir jedenfalls vielen Dank, Wiebke.
Danke.
Schönes Wochenende.
Ja.
Wir diskutieren heute, wie Sie das wohl finden, was die Ampel plant. Also den Konsum von Cannabisprodukten freizugeben, zu legalisieren, vernünftige oder zumindest regulierte Wege der Abgabe zu finden. Und ich würde jetzt gerne ein Resümee ziehen Ihrer Meinung. Das geht natürlich einerseits gar nicht, weil es sehr viele sind und es ein sehr breites Spektrum war. Wobei ich gerade merke, es könnte nach einem blöden Wortwitz klingen. Breites Spektrum ist gar nicht so gemeint. Aber mehrheitlich, könnte ich wohl festhalten, haben sie sich für eine Legalisierung ausgesprochen, für diesen Entwurf von der Ampel. Aber viele, viele Unteraspekte genannt natürlich. Bernd hat angerufen, der ist Jurist und meint dies.
Es gibt so viele Argumente für die nicht Freigabe, nicht grenzenlose Freigabe, sondern für eine kontrollierte, regulierte Freigabe oder regulierten damit. Es geht ja nicht darum, das scheint mir immer vergessen zu werden in der Debatte, einfach so, jetzt kann jeder alles verkaufen. Das ist ja die Situation, die wir gerade jetzt haben.
Damit schlägt er in die Kerbe von Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau im Barnim. Der sagte mir im Nachgespräch nach dem Interview, für ihn sei das heute ein wunderbarer Tag. Und im Interview selbst hat er gesagt, mit der Legalisierung werde vor allen Dingen die Polizei entlastet, die Strafverteidigung, aber eben auch Menschen wie er, die Gerichte.
Hinzu kommt natürlich, dass die Jugend und die jungen Menschen die Polizei auch nicht mehr als Feind sehen würde, sondern als Freund und Helfer. Und das, was da gerade gemacht wird, und das ist so großartig von der Ampel, dass die Prohibition aufgegeben wird, dient dem Jugendschutz. Ich bin seit 30 Jahren Jugendrichter. Ich sage ja nicht, wir wollen eine Legalisierung, damit die Jugend jetzt kifft bis zum geht nicht mehr. Nein, wir wollen was Vernünftiges erreichen und das wird gerade mit der Ampel höchstwahrscheinlich gemacht.
Jetzt hat aber auch Kai angerufen, der ist ein Hörer, der in der Brandenburger Justizvollzugsanstalt arbeitet und der sah das eher kritisch und meint, man muss schon genau hinschauen, wie so eine Regulierung dann in der Praxis funktioniert.
Ich habe natürlich ganz viele Leute hier, die ziemlich jung angefangen haben, Drogen zu konsumieren und auch die sogenannten weichen Drogen und man halt auch sieht, die sind irgendwann hängen geblieben, haben zumindest eine psychische Abhängigkeit und ja, und nun sitzen sie bei mir und jetzt machen wir uns Gedanken, wie es nach der Haft weitergehen könnte ohne Straftaten.
Und Hörer Tobias hat nochmal betont, Aufklärung ist für ihn das A und O, also zu wissen, was drin ist im Joint.
Wenn ich weiß, wie viel THC drin ist, weil das alles legalisiert ist und das steht dann drauf, kann ich zum Beispiel viel besser sagen, oh nee, das ist mir zu stark, das hatte ich schon mal, das hat mich paranoid gemacht. Nee, ich nehme lieber was Leichtes oder wo mehr CBD drin ist.
Andreas Gantner haben wir gesprochen in der Sendung. Der arbeitet seit über 30 Jahren im Therapieladen in Berlin-Schöneberg. Den finden Sie auf der Potsdamer Straße. Und der berät und therapiert die Menschen, die große Probleme haben mit ihrem Cannabiskonsum. Und obwohl er diese schweren Fälle kennt und auch begleitet, ist er für eine Legalisierung.
Die ganzen Jahre, die wir gearbeitet haben, hat die Prohibition, das Verbot ja die Leute nicht, hat ja nichts genützt. Die sind ja trotzdem abhängig geworden. Sie werden es auch in Zukunft werden, auch unter legalen Bedingungen. Die Frage ist ja eher, das abzuwägen, ja, welche zusätzlichen, ich sag mal, Kollateralschäden durch eine Prohibition entstehen. Und wir sind uns schon lange auch mit vielen Akteuren hier in Berlin aus der Suchthilfe und der Suchtprävention einig, dass wir eher einen Vorteil sehen durch eine streng kontrollierte Abgabe und durch massiven Ausbau von Prävention und Hilfsangeboten für diese Zielgruppe auch ein Ende mehr erreichen zu können.
So, wir haben weitlich diskutiert in den vergangenen 3 Stunden zum Cannabiskonsum und inwiefern der freigegeben oder aber eben staatlich reguliert und in die Hand genommen werden sollte. Vielen Dank für Ihre vielen Meinungen und Aspekte und Unteraspekte zum Thema. Und falls Sie sich fragen, was habt ihr denn am kommenden Freitag vor? Ich vermute, wir besprechen dann ein Thema, das Sie auch schon vielfach besprochen haben im Freundeskreis, in der Familienbekanntenkreis. Also die Frage ist, wird es jemals wieder möglich sein, auszugehen wie früher, Clubs, Konzerte, Festivals? Wir haben uns das im Frühling leider auch schon fragen müssen und jetzt ist diese Frage wieder da. Jetzt haben Bund und Länder gerade erst entschieden, flächendeckend soll 2G gelten, aber das kennen Sie bestimmt auch. Die offizielle Regelung ist das eine, aber dann meldet sich ja auch noch das eigene Gefühl. Treffe ich meine Freunde im vollen Restaurant? Gehe ich zum Konzert der Lieblingsband, so es nicht abgesagt wurde? Und was ist überhaupt mit der Weihnachtsparty? Bleibe ich zu Hause, vorsichtshalber? Gehe ich nur getestet? Es haben uns schon einige Mails erreicht zu diesem Thema. Da geht es immer wieder um diese aktuelle Diskussion, wie umgehen mit den steigenden Infektionszahlen. Diverse Modelle kursieren rum. Da hätten wir vor 2 Jahren gar nicht gewusst, was das bedeuten soll. 2G, 2G plus oder 3G. Also alles Mögliche schwirrt durch den Raum und wir wollen Sie ganz konkret fragen, was nützt jetzt der Kultur? Zu Hause bleiben oder ausgehen? Das eigene Pläsier ist ja das eine, aber eine ganze Branche hängt dran. Jede Menge Gastronomen und Kellnerinnen und keine Ahnung, Konzertveranstalter, Künstlerinnen, die Sie kennen. Zu Hause bleiben oder ausgehen, das ist kommenden Freitag die Frage, was nützt der Kultur? Sie können uns aber natürlich auch jetzt schon schreiben, anrufen unter 0331 70 99 555 oder Sie diskutieren das bei uns auf Social Media.
Radio 1, nur für Erwachsene.